Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Patagonia-Athletin Dörte Pietron. Dörte ist Alpinistin, Bergführerin und vielseitig in den Bergen unterwegs. Von anspruchsvollen alpinen Unternehmungen wie der Durchsteigung der Westwand des Cerro Torre bis hin zu großen Expeditionen weltweit. Im Podcast sprechen wir über ihren persönlichen Werdegang, was sie antreibt und wie sie ihren ganz eigenen Weg im oft männerdominierten Bergsport gefunden hat. Außerdem geht es um ihre Projekte, ihre Erfahrungen im DAV-Expert-Kader und was sie aus dieser intensiven Zeit mitgenommen hat. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf ihre Zusammenarbeit mit Patagonia und welche Rolle Werte und Verantwortung dabei spielen. Ihr seht also, das ist eine richtig vollgepackte Folge, die wir tatsächlich schon im Oktober 25 bei einem Patagonia-Event aufgenommen haben. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch und Einblicke in die Welt des Alpinismus und Klettersports. Viel Spaß beim Podcast mit Dörte Pietron.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Dörte, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Wir nehmen ja heute zusammen hier in Harcourt auf, dem absoluten Kletter-Eldorado. Wir sind hier zusammen mit Patagonia und du bist mit der Marke ja auch eng verbandelt. Da sprechen wir später nochmal drüber. Du bist auch gerade erst angereist oder warst du hier schon ein bisschen kraxeln?
Ich bin tatsächlich vorgestern Abend gekommen und war gestern schon mit einigen der Presseleute unterwegs am Fels. Selber bin ich jetzt nicht so wahnsinnig viel geklettert bisher.
Ja, das ist oft so auf so einem Event, oder? Dass man dann mehr mit den Leuten beschäftigt ist als mit dem Klettern.
Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Klettern gehen kann ich auch privat, während die Leute sehe ich privat sonst nicht. Von daher,
das stimmt. Passt schon. Das stimmt. Du, jetzt habe ich mich selber hier so ein bisschen in meiner Podcast-Routine gebrochen, weil normalerweise starten wir immer mit einer Schnellfragerunde und ich würde die trotzdem natürlich auch mit dir noch machen. Und die erste Frage ist immer, wer ist eigentlich Dörte Pietron, aber in einem Satz?
Schwierig.
Hört sich leicht an, ist aber immer ein bisschen schwierig, ne?
Ja, ja, vor allem so spontan mit wenig Nachdenkzeit. Ich würde sagen, ich bin angekommen. Mir ist meine Freiheit sehr wichtig und das Klettern.
Das klingt dafür, dass es so spontan kam, aber super reflektiert. Also normalerweise fangen die Leute nämlich an, sehr, sehr lange Schachtelsätze zu bauen mit sehr, sehr vielen Kommas. Also von daher, Chapeau. Die zweite ist wirklich ein bisschen leichter. Wo kommst du ursprünglich her und wo lebst du aktuell?
Ich komme ursprünglich aus Heidelberg. Da bin ich auch aufgewachsen, habe da studiert. Dann war ich eine Zeit lang in Berchtesgaden. Und dann war ich sehr lange zwischen Patagonien und Dolomiten. Immer ein halbes Jahr, immer Sommer, Sommer. Sommer in El Chalten und Sommer in den Dolomiten. Das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Und jetzt bin ich seit 7 Jahren im Allgäu in Isny.
Ah, okay. Ja, auf dieses besondere Lebenssetting mit der Pendelei gehen wir später auch nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Was ist deine Lieblingsjahreszeit zum Klettern in den Alpen?
Der Herbst.
Wegen den Farben?
Wegen den Farben und wegen des Wetters. Man hat halt meistens so ganz klare Luft, irgendwie angenehme Temperaturen und keine Gewittergefahr.
Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, da hast du recht. Stimmt.
Und die besten Farben natürlich.
Würdest du lieber mehr Kletterhöhenmeter in einer Route machen oder lieber mehr technischer Anspruch?
Technischer Anspruch.
Okay. In welchem Bereich des Kletterns und oder Bergsteigens lernst du auch heute immer noch am meisten dazu?
Ich würde sagen, in dem ich aktuell am meisten mache, was schwere Mehrseillängen sind. Und halt, also erst begehen von schweren Mehrseillängen und die dann frei zu klettern.
Hast du das Gefühl, da kann man niemals auslernen und sagen, jetzt mehr geht bei mir nicht mehr?
Ja, es ist halt so komplex mit Taktik, Logistik, Verhältnissen, die eigene physische, psychische Vorbereitung, man muss halt alles irgendwie auf den Punkt bringen und dann versuchen wir mal zu zweit das gleichzeitig frei zu klettern. Das heißt, es ist nicht nur ich selber, sondern auch mein Partner und da kann man eigentlich immer was dazu lernen. Also es gibt immer was, was noch auffällt, was man irgendwie anders machen kann und ja.
Ja, spannend. Schau, siehst du, jetzt sind wir in der Schnellfragerunde fast schon abgebogen, aber ich komme zurück. Hast du ein persönliches Mantra oder eine Lebensphilosophie, nach der du lebst?
Ich denke, Freiheit ist mein persönliches Mantra wahrscheinlich.
Und auch irgendwie so dein höchstes Gut?
Ja.
Okay. Und die letzte aus der Schnellfragerunde wäre, es gibt eine Happiness-Skala von 1 bis 10. 1 ist super low und 10 ist absolut perfekt, es geht nicht besser. Wo würdest du dich gerade einordnen, jetzt im Moment?
Gerade jetzt im Moment? Okay, das ist schwierig. Eigentlich würde ich sagen 9. Jetzt gerade im Moment, jetzt muss ich noch diese Präsentation halten, das ist dann vielleicht eher 7, aber...
Okay, fair enough, aber wir nehmen mal die 9. Das klingt ja schon wirklich richtig, richtig gut. Also wenn man von sich sagen kann, man ist da auf einer 9, ich glaube, das ist ja was super Erstrebenswertes.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen 10, wenn da nicht diese Sache mit dem Regen dieses Jahr gewesen wäre. Und ja.
Ja, okay.
Das dann mit dem Projekt etwas frustrierend, dann eigentlich wäre es 10, aber ja, so ist es aktuell nur 9.
Dann lass uns doch da gleich mal bleiben. Wir sind raus aus der Schnellfragerunde, heißt, du kannst ja auch wieder alle Zeit der Welt nehmen für die Antworten. Erzähl mal ein bisschen davon, was hat dir der Regen da so ein bisschen verhagelt?
Ja, ich habe dieses Jahr versucht, halt wirklich mal so richtig am Limit Sportklettern zu gehen und habe da ein Projekt, wo ich einen Direkteinstieg zu einer bestehenden Tour irgendwie eingebohrt habe, schon vor 4 Jahren, naja. Und dann dachte ich, okay, dieses Jahr gebe ich da mal Vollgas und bin auch sehr weit gekommen bisher. Und jetzt war es halt so, wir waren im Frühsommer oder im Sommer in Madagaskar. Und davor bin ich echt richtig weit gekommen, dann waren wir einen Monat weg. Und dann sind wir zurückgekommen und dann ging es los, dass es halt angefangen hat zu regnen. Dann waren wir irgendwie noch eine Woche da. In der einen Woche war ich irgendwie zweimal an der Wand und habe es gerade so geschafft, wieder reinzukommen. Und dann hat es angefangen zu regnen und dann war eigentlich die Wand ja 5 Wochen oder so nass. Und ich konnte immer nur die ersten 5 Meter. Im Nachhinein war es ein bisschen bescheuert, weil ich bin dann immer wieder hingegangen, habe halt die ersten 5 Meter gemacht, die auch irgendwie die schwersten sind. Aber ich glaube, es wäre schlauer gewesen, einfach zu trainieren. Aber irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Ich wollte da halt hin.
Ja, kann man schon verstehen.
Und die Wand war aber immer nass bis auf die ersten 5 Meter. Und dann... Ja, dann war noch eine Zeit, wo irgendwie mein Partner 2 Wochen weg war und ich war dann zwischendurch 2 Wochen beim Arbeiten und halt beim Führen. Und beim Führen kommt man halt immer so null zum Trainieren. Und das ist halt irgendwie auch total anstrengend, weil man halt Verantwortung hat und mit anderen Leuten und die ganze Zeit ist jemand um einen rum und man kann halt irgendwie, ja, man isst anders und schläft anders und ist irgendwie im Auto oder Zeltplatz und den ganzen Tag unterwegs und so, das ist halt einfach anstrengend. Und das war dann nochmal so ein Zeitraum von 4 bis 5 Wochen. Genau, und der ist jetzt gerade erst eigentlich vorbei.
Ja, okay. In welchem Grad bewegst du dich da?
Das weiß ich nicht so genau. Also ohne den Direkteinstieg ist die Tour 11 minus und mit dem Direkteinstieg ist sie deutlich schwerer.
Okay.
Die 11 minus bin ich vor 4 Jahren geklettert und also ja, ich schätze mal, es ist 11 mindestens.
Weiß Wo nicht. Ist das Ganze?
Im Allgäu.
Okay.
Unterm Rottachberg.
Ja, okay.
Genau, Konglomerat, kurz. Kurz und knackig.
Also du hast ja vorhin auch gesagt, eher technisch hoher Anspruch und weniger Kletterhöhenmeter, aber sonst, wenn man eigentlich viele von deinen anderen Projekten oder auch Erstbegehungen verfolgt, ist es ja schon eher auch immer mehr sehr Längen was gewesen, so in dem Bereich. Also jetzt ist ja kurz und knackig dann fast schon eher außergewöhnlich für dich, oder?
Ja, außergewöhnlich, genau. Und eigentlich, wir haben eben auch noch ein Projekt an der Schwarzen Wand im Höllental.
Genau,
vom letzten Jahr, eigentlich sogar vom Ende vorletzten Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das haben wir Ende vorletzten Jahres angefangen.
Ihr hattet ja sozusagen 2 Projekte da eigentlich, oder? Und eins dann relativ schnell abgehakt?
Genau. Also wir hatten ein Projekt, da haben wir Erstbegehungen gemacht, Katzen, die auf Löcher starren, haben das dann freigeklettert. Dann haben wir so eine 40 Jahre lange bestehende Tour, die aber nie fertig gemacht wurde von Bergführer Kollegen von uns, da haben wir dann die Erlaubnis bekommen, die fertig zu machen und haben da die letzten 2 Seillängen hinzugefügt. Das ist die unendliche Geschichte, die ist so 9 minus maximal, echt sehr empfehlenswert. Richtig geile Kletterei. Und dann haben wir eben was Neues, Schwereres angefangen und das wollten wir eigentlich dieses Jahr freiklettern. Aber die Schwarze Wand ist halt auch, die ist halt komplett nordseitig auf 2000 Meter. Und wahrscheinlich war halt in der Zeit, wo wir in Madagaskar waren, da war die ganze große Hitzewelle und Trockenheit und alles, haben wir verpasst. Und seitdem wir zurückgekommen sind, hat es halt echt ziemlich viel immer wieder so lange heftig geregnet. Und die braucht halt einfach länger zum Abtrocknen. Und wir waren dann einmal da waren halt die Griffe teilweise nass und manche nur feucht. Aber halt nicht so, dass wir da in dem Grad klettern können. Also die ist auch schwer, keine Ahnung, 8B, 8B plus oder irgendwas wahrscheinlich, die schweren Seillängen. Und die ist jetzt auch nicht mehr trocken geworden. Und das war halt eigentlich, normalerweise sind wir halt den Sommer über eigentlich die ganze Zeit am Alpin klettern. Und dieses Jahr waren wir halt in Madagaskar und dann danach war quasi mehr oder weniger Ende. Und genau, deswegen ist es nur eine 9 und keine 10.
Na, okay. Vielleicht da einfach für alle, die nicht ganz, ganz so tief drin sind in dem Kletterthema, nur mal so der Kontext. Also die Schwarze Wand ist ja im Höllental, also Zugspitzmassiv, der höchste Berg Deutschlands. Und ich glaube, es ist erstmal auch überraschend, dass so eine Wand überhaupt in Deutschland existiert, oder? Also ich habe tatsächlich auch durch dich und die Vorbereitung dann davon erfahren, mir dann Bilder angeschaut und habe mir auch gedacht, okay, krass, das ist wirklich Big Wall Feeling, das man da hat. Und ich fand es spannend, weil du, glaube ich, auch in einem anderen Podcast mal gesagt hast, da in der Wand ist so ein Spinnennetz aus Fixseilen, weil da so viele Projekte und unabgeschlossene Dinger drin sind. Und weil du gerade meintest, ihr habt gefragt und die Erlaubnis bekommen, erklär das kurz mal für jemanden, der vor allem vielleicht in dem alpinen Projektierthema nicht so drin ist. Wie läuft es da ab? Wieso könnt ihr nicht einfach in die Route und die Route fertig machen?
Ja, könnten wir theoretisch schon, aber dann wären manche Menschen auch zu Recht, würde ich sagen, beleidigt. Es ist einfach so üblich beim alpinen Erstbegehen, dass die Person, die sich halt irgendwie die Linie raussucht und sich auch die Mühe macht, die Linie zu erschließen, dass eben diese Person auch entscheiden kann, ob sie selber halt die Tour freiklettern möchte oder versuchen will, freizuklettern oder ob sie die Tour dann halt direkt freigibt, sodass andere probieren können. Und das liegt aber beim Erstbegehrin, das zu entscheiden. In dem Fall war das halt eine Tour, dass die ein Kollege von uns zusammen mit einem Freund angefangen hatte zu erschließen vor 40 Jahren. Und dann ist da alles Mögliche dazwischen gekommen. Also wenn man die Geschichte kennt, dann ist es auch überhaupt nicht erstaunlich, dass das so lange gedauert hat und dass er immer wieder da selber rein wollte, weil da waren alle möglichen Schicksalsschläge mit verbunden und das war halt irgendwie so diese Tour, die sie zusammen angefangen hatten und deswegen war halt immer die Idee, die gemeinsam fertig zu machen und jedes Mal ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Naja, jetzt dann 40 Jahre später haben wir dann eben nochmal nachgefragt und haben halt gesagt, okay, wir haben gerade alles oben, wie ist es denn? Also wollt ihr, willst du fertig machen, wollen wir zusammen? Wie schaut es denn aus? Das wäre jetzt halt die Gelegenheit und dann meinte er, ja, die Linie ist so geil, komm, macht's fertig und schaut, dass es homogen wird und halt eine geile Linie, die dann halt auch wiederholt wird. Und genau, deswegen haben wir dann diese Tour eben, es haben nur zwei Seillängen gefehlt. Also die haben wir dann, die war größtenteils, war die fertig und wir haben dann eben diese letzten zwei Seillängen hinzugefügt und ja, ist echt richtig coole Kletterei. Was witzig war, wir sind an einem Stand angekommen und da war halt, naja, da war halt so ein Graspolster und dann haben wir da halt drauf gestanden, haben wir irgendwann gesehen, dass da halt so ein Seilstück rausschaut und dann dachten wir, ah, nehmen wir mit und dann haben wir da halt angefangen zu ziehen, dann war es halt so eine ganze Seilpuppe, die halt aber in den 40 Jahren quasi komplett
Ja, krass.
eingewachsen ist
Okay.
und jetzt Teil der Tour ist. Wir hätten das ganze große Graspolster quasi rausgezogen, wenn wir das mitgenommen hätten.
Jetzt ist sie da einfach
Das
als
ist jetzt genau, ist tatsächlich
Museumsstück.
jetzt eingewachsen.
Ja, cool. Ja, ich glaube, der Kontext ist einfach nur wichtig, um zu verstehen, wie auch so ein bisschen diese ganze Ethik da funktioniert. Weil sonst würde man ja meinen, okay, wenn es 40 Jahre her ist, wieso muss man da irgendjemanden fragen? Also, ich glaube, es ist wichtig, den Kontext zu haben, um da wirklich einmal komplett durchzusteigen. Aber ja, sehr, sehr spannend, was ihr da auch an Erstbegehungen macht. Ich würde einmal mit dir zurückspringen, so eine kleine Zeitreise machen, eher in deine Kletteranfänge, weil die waren ja verhältnismäßig eigentlich spät. Also du hast quasi nach der Schule, wenn ich richtig informiert bin, nach dem Abi oder während dem Studium dann so richtig auch mit dem Klettern angefangen. Wie alt warst du da ungefähr?
Also ich war, glaube ich, 17, als ich angefangen habe, mit so Skitouren zu gehen. Das war so das letzte Jahr in der Schule. Und dann die Leute, die ich da kennengelernt habe, die haben mich dann mit zum Klettern genommen. Und das habe ich dann richtig angefangen, eigentlich als ich auch angefangen habe zu studieren, ja.
Und hast du irgendwie sofort gemerkt, boah, das ist irgendwie meine Sportart? Also, man hat ja oft so ein
Ja.
Gefühl, oder? Wo man merkt, ich bewege mich hier fast automatisch richtig und ich habe sofort ein Gefühl dafür und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Oder musstest du dich schon erstmal so ein bisschen in den Niveau reinarbeiten?
Nee, das war sofort mein Ding. Also ich habe das schon gemerkt vorher, so bei den Skitouren und halt einfach das Draußensein am Berg. Also ich habe halt eher so andersrum angefangen über das Alpinistische und bin dann später erst zum Sportklettern gekommen. Auch als ich angefangen habe zu klettern, war ich schon ab und zu mal Sportklettern, aber war halt hauptsächlich direkt im alpinen Gelände unterwegs und das hat mir halt voll getaugt. Aber Fels hat mich noch mal mehr irgendwie angesprochen, diese komplexe Bewegungsabfolge, als jetzt irgendwie Skitouren gehen, wo du halt doch irgendwie eine relativ eintönige Bewegung hast. Das ist auch schön, weil man halt draußen ist, aber beim Klettern hast du halt dieses Draußensein plus diese komplexe Bewegungsabfolge und dann Absicherung und was da noch alles dazu kommt.
Voll. Ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum man beim Klettern extrem gut abschalten kann von allem anderen, weil man halt diese körperliche Beanspruchung hat und aber die Beanspruchung für den Kopf, also wirklich voll dabei sein muss, wohingegen man bei vielen anderen eher ausdauerorientierten Sportarten halt monotone Bewegungen macht und dann trotzdem noch Zeit hat zum Nachdenken.
Die Gedanken abschweifen,
Ja,
ja.
so geht es mir
Genau.
zumindest.
Ja. Während beim Klettern, da ist man halt genau da, wo man gerade ist. Man
Voll.
Hat fast gar keine andere Wahl.
Ja, genau. Also wäre in vielen Situationen auch schlecht, wenn man da nicht bei der Sache wäre. Aber sag mal, hast du da schon in den Bergen gewohnt? Weil ansonsten würde man ja eigentlich meinen, es ist untypisch für Heidelberg, so sich über die alpinistische Seite ranzunähern. Normalerweise hätte man halt gedacht, okay, du warst dann irgendwie mal Sportklettern in der Halle über, keine Ahnung, ein paar Jahre und hast dich dann irgendwie in das Alpine vorgearbeitet. Also wie kam es, dass es the other way around war?
Ja, ich war in Heidelberg zu der Zeit und die Person, die mich da mitgenommen hat, war halt jetzt irgendwie auch jemand, der war halt viel in den Bergen unterwegs,
okay.
Ist jetzt nicht irgendwie Sportklettern gegangen, deswegen habe ich auch so angefangen. Ich habe dann aber auch so weitergemacht, weil wir hatten am Anfang in Heidelberg gar keine Halle,
Na,
jetzt
okay.
zum Beispiel zum Klettern.
Ja.
Also im Winter, da gab es zwar dann eine Halle in Ludwigshafen, die war so 8 Meter hoch und da ist man dann halt manchmal, ich hatte am Anfang eben auch kein Auto, sondern wurde halt dann irgendwie mitgenommen von den Leuten und klar, ab und zu, irgendwann fing das dann an, dass wir da mal in die Halle gefahren sind, aber sonst waren wir halt klar draußen auch mal in Sportklettergebieten, aber hauptsächlich war es halt Pfalz und die Pfalz ist jetzt ja auch nicht so irgendwie das Sportklettergebiet, gerade so in den leichteren Graden, wenn man anfängt zu klettern, dann ist eigentlich viel so 6., 7. Grad ist auch zum selber absichern. Und ich glaube einfach, die Leute, mit denen ich unterwegs war, die waren halt viel am Berg und mir hat das halt auch am meisten getaugt, irgendwie in den Bergen unterwegs zu sein. Also dieses draußen sein und irgendwie in der Wand, in der Höhe, das mag ich halt auch immer noch. Also deswegen glaube ich, finde ich das Mehrseillängenklettern viel ansprechender als das Sportklettern. Das Sportklettern macht mir auch brutal Spaß, so an die Leistungsgrenze zu gehen. Aber das kann ich in der alpinen Wand auch. Und ich habe halt noch diese Exposition und halt diesen grandiosen Ausblick und halt diese Landschaft um mich rum. Und das finde ich ist einfach, ja, für mich ist es unglaublich wertvoll, in dieser Landschaft zu sein.
Ist das so für dich auch das Synonym für Freiheit? Also,
Ja.
oder liegt das wirklich an der Bewegung? Also spürst du die gleiche Freiheit, wenn du jetzt in der Sportkletterroute bist, wie, weiß nicht, in der exponierten Alpinroute?
Im Allgemeinen glaube ich nein. Also ich glaube, das für mich gehört schon dieses Freiheitsempfinden, da gehört für mich ja eben auch so gerade dazu, dieses im Moment sein und genau auf das konzentriert zu sein, was man gerade macht. Und da ist halt einfach dieses lange in einer großen Wand unterwegs sein, ist halt diese Erfahrung einfach größer. Da gehört auch mehr dazu. Während beim Sportklettern ist es halt so auf diese sportlichen Aspekte reduziert. Und du kletterst halt irgendwie kurz ein paar Minuten und dann bist du halt wieder am Boden und ruhst dich aus und bereitest dich auf den nächsten Versuch vor. Und dabei guckst du halt aufs Handy und bist mit, was weiß ich, alle möglichen anderen beschäftigt. Während wenn du halt am Berg den ganzen Tag unterwegs bist, dann schaust du vielleicht auch mal aufs Handy, aber du suchst halt auf dem Handy, schaust du dir als Topo an, wo es
Ja.
weitergeht. Also da bist du halt den ganzen Tag mit dem beschäftigt, was du da halt machst oder mit dem, was um dich rum stattfindet. Ob da noch andere Leute sind oder du siehst irgendwelche Tiere, einen Steinbock oder was auch immer und ja, oder Steinschlag oder Sonne. Also du bist halt beschäftigt mit dem, was um dich rum passiert und nicht mit irgendwie anderen Lebensbereichen.
Voll, ist auch eine ganz andere Wahrnehmung einfach, oder? Also ich finde, man ist da von den Sinnen her auch viel schärfer als jetzt, klar, in der Kletterhalle sind noch mal extremer, wenn da normaler Trubel um dich rum ist. Also ja, kann ich sehr nachvollziehen. Gab es so einen Punkt, wo du dann gemerkt hast, hey, vielleicht ist das auch einfach so mein Lebensinhalt? Also weil bei allen Leuten, die am Ende dann von dem Sport leben, gibt es ja irgendwann eigentlich mal so diese Entscheidung, egal ob bewusst oder unbewusst, das wird jetzt das, was ich mache in meinem Leben. Weil du hast ja Physik studiert, da hättest du auch einfach Fulltime-Wissenschaftlerin werden können. Deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, gab es dann irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, nee, alles auf eine Karte, ich mache das jetzt? Oder war das eher so ein schleichender Prozess?
Also ich glaube, die Entscheidung hat sich selbst getroffen. Das war nie so, dass ich darüber nachgedacht habe, so
Okay.
was mache ich denn jetzt, sondern ich habe halt, als ich angefangen habe zu studieren, ich wollte schon immer Physik studieren, das war für mich völlig klar, dass ich das mache und das hat
Okay.
mich auch brutal interessiert und ja, die ersten 2 Semester war halt so irgendwie Vollgas Physik und dann habe ich halt aber schon gemerkt, dass ich das Klettern mehr vermisse, während ich irgendwie in der Uni bin, als dass ich die Uni vermisse, während ich beim Klettern bin und dann hat sich das halt da so ja, ziemlich schnell in die Kletterrichtung bewegt. Und für mich war aber auch immer klar, dass ich das Studium fertig mache, auch wenn ich dann gleichzeitig angefangen habe, Bergführerausbildung zu machen. Aber es war auch für mich klar, dass ich halt nicht irgendwo einen Job haben kann, wo ich irgendwie
Also so
fünf
klassisch
Tage
nine to
die Woche
five, ja.
arbeite oder auch nur 3 Tage die Woche oder 5 halbe Tage. Also mich hat schon immer diese Regelmäßigkeit und so zu wissen, wo ich in einem halben Jahr irgendwie sein werde, das hat mich immer brutal gestört. Also ich wollte immer so ein gewisses Maß an Unsicherheit oder auch Freiheit, je nachdem, wie man es bezeichnen will.
Ja, das ist spannend, weil wahrscheinlich ein Großteil der Menschen strebt genau nach dem Gegenteil, oder? Also
ja.
Ich habe so das Gefühl, der Großteil der Gesellschaft ist eher auf Sicherheit, ich habe mein gewohntes Umfeld und ich brauche meine Routinen, dass alles immer wieder gleich ist. Und so wie du es jetzt schilderst, ist es ja eigentlich komplett das Gegenteil.
Ja, ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber das war schon immer so, dass ich auch eigentlich immer gerne woanders hingefahren bin. Ich habe immer gerne was Neues gesehen, während viele Leute fahren ja auch immer gerne irgendwie an den gleichen Ort wieder, weil irgendwie der taugt einem und so. Aber auch so beim Klettern, also ich bin immer am liebsten irgendwie in was Neues reingegangen, bin sau viel On-Site geklettert und habe halt einfach gerne irgendwie mal was anderes gehabt, ja. Und das war mir halt auch so im allgemeinen Lebenskonzept wichtig, nicht halt zu wissen, okay, was mache ich nächstes Jahr, sondern halt die Freiheit zu haben, das dann zu entscheiden in dem Moment, was ich dann da machen will. Deswegen ist es mir aber auch unglaublich schwer gefallen, mich irgendwie auf Sachen festzulegen, zu sagen, ja, okay, das war schon immer so beim Führen, irgendwie Lehrteams-Einteilung vom Bundeslehrteam Bergsteigen, Sportklettern, die es halt jetzt dann im August war das, ja, also für nächstes Jahr.
Also, woher weiß ich, was nächstes Jahr ist, oder?
Also jetzt soll ich mich jetzt schon auf nächstes Jahr festlegen. Also ja, das fand ich schon, finde ich immer noch teilweise schwierig.
Gut, dass wir es hier heute geschafft haben.
Ja, genau, es war ja auch ziemlich spontan.
Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt könnte man ja eigentlich, wenn man deinen Lebenslauf weiterverfolgt, provokativ fragen, wie kam es dann aber, dass du 10 Jahre lang Dolomiten, Patagonia gependelt bist? Einfach weil die beiden Gebiete sowieso so viel Möglichkeiten bieten und du da immer was Neues hattest? Oder war da dann doch so ein bisschen zumindest eine kleine Routine drin?
Ja, klar, natürlich war da eine kleine Routine drin. Also es war irgendwie so, das Leben auf 2 Kontinente aufzuteilen, ist ja schon schwierig genug. Und deswegen dann immer noch woanders hinzufahren, ja, hätte das Ganze zu sehr verkompliziert. Aber es ist halt einfach, also Dolomiten, ich habe lange Zeit überlegt, ich habe lange Zeit im Auto gelebt und dann habe ich halt überlegt, okay, wo will ich eigentlich wohnen? Mhm. Weil auch klar war, das mit dem Auto, das ist irgendwie gut, das ein paar Jahre zu machen, aber dann hat es auch irgendwie wieder gereicht und ich habe irgendwie gedacht, jetzt brauche ich einen Ort.
Aber also, aber wirklich, wirklich Auto gelebt, dein ganzer Stuff war in dem Auto und du warst halt im Auto?
Ich hatte bei meiner Mutter noch so eine Garage und habe halt dann je nach Sommer und Winter quasi umgepackt, also okay. Halt Ski raus und bin halt irgendwie ab und zu mal vorbeigefahren und habe halt das Zeugs umgepackt. Aber ja, im Prinzip war ich im Auto das ganze Jahr über.
Okay.
Beziehungsweise dann halt eine Zeit lang im Sommer und im Winter in Patagonien.
Mhm.
Und hier in Europa war es halt einfach so, dass ich immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich in die Dolomiten gefahren. Da habe ich gedacht, naja, offensichtlich gefällt mir das hier einfach am besten, dann wohne ich doch am besten da.
Mhm.
Und in Patagonien war es halt so, dass, ja, also erstens mein Lebensgefährte zu der Zeit war Argentinier oder ist Argentinier immer noch. Ist in Argentinien geboren, genau. Und für ihn war es halt irgendwie auch cool, eine Zeit immer dort zu verbringen. Und ich meine, El Chalten, die Berge um El Chalten, die sind halt auch der Wahnsinn.
Ja,
also das ist halt schon ziemlich einmalig. Und deswegen war das halt auch ein Ort, an den ich halt immer wieder zurück wollte. Weil das halt einfach so ein Kontrast zu den Alpen. Weil hier ist ja schon alles so dicht auf dicht mit Infrastruktur. Und ich meine, der Vorteil ist, man hat ganz viel Unterschiedliches auf engem Raum. Kalk und Granit und Sandstein und
alles ausgeschildert.
Dolomiten und Chamonix und Hütte und Lift und man kann ganz viel irgendwie in kurzer Zeit machen. Während jetzt in Argentinien, da hast du halt einfach 1500 Kilometer quasi nix, also nur Landschaft und siehst halt alle 100 Kilometer mal ein Auto. Und mein El Chalten vor jetzt mittlerweile, gut, das erste Mal war ich 2003 da, das ist jetzt über 20 Jahre her, war sehr anders als es jetzt ist, also war noch wirklich viel weniger los und auch viel wilder. Aber trotzdem ist jetzt auch jetzt ist zwar in Chalten die Hölle los, aber die Landschaft außen drumherum ist halt riesig. Da gibt's halt Wildnis. Das gibt's halt hier fast gar nicht mehr.
Ja.
Diesen Unterschied in dieser großen Landschaft zu haben, das finde ich also unglaublich wertvoll.
Oder voll, absolut.
Und die argentinische Kultur ist halt schon auch ganz anders. So deutsche Effizienz und Zeit und Management und alles. In Argentinien gab es halt am Anfang kein Telefonnetz, es gab kein Internet. Wenn man was von jemandem wollte, ist man halt zur Tür gegangen, hat geklopft. Jeder hatte seinen Zettel, konnte man Notizen hinterlassen. Und so funktioniert halt da auch das Leben. Also du gehst halt hin und schaust halt und dann trifft man sich und macht mal und dann lässt man wieder und macht weiter. Halt ganz viel improvisiert, ganz viel, aber halt auch ganz viel Möglichkeiten, was zu gestalten.
In welcher Kultur hast du dich wohler gefühlt?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, für mich war es so der Mix von beidem.
Mhm.
Also es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Es war halt, klar, mehr zu Hause habe ich mich natürlich irgendwie in der deutschen Kultur gefühlt, weil das halt das ist, was ich kannte. Andererseits irgendwie die argentinische Kultur, das Ganze irgendwie anders anzugehen. Also hat vielleicht auch mehr so zu dem, was zu meinem Freiheitsempfinden und dem spontanen Entscheiden hat das fast besser gepasst, weil in Deutschland ist das ja unüblich, dass man so irgendwie keinen Plan hat, was man als nächstes tut. Während in Argentinien ist das ganz normal.
Ja, stimmt. Ich habe mich vorhin noch gefragt, als sich das dann alles so ergeben hat, auch mit deinem Lifestyle zwischen zwei verschiedenen Orten und bei den Eltern in der Garage, war da halt noch irgendwie so ein Basecamp. Wie hat dein Umfeld das so aufgenommen? Also waren die da alle super supportive oder, weiß nicht, auf irgendeiner Familienfeier hat auch jemand mal gesagt, was machst du da eigentlich?
Nee, das ist mir tatsächlich nicht passiert. Also meine Eltern haben das eigentlich immer ziemlich unterstützt. Ich weiß nicht genau, inwiefern sie von Anfang an so überblickt haben, in welche Richtung das geht, aber da hatte ich eigentlich immer volle Unterstützung. Also nie irgendwie Gegenwind. Wenn dann so Fragen waren, was machst du da eigentlich, dann war es halt eher mit Interesse und Erstaunen und jetzt nie irgendwie abwertend.
Okay. Und so dieses ganze Risikothema, dass es da irgendwie Sorgen gab, dass dir direkt was passiert?
Ja, natürlich. Wobei meine Eltern da immer irgendwie ziemlich auf mich vertraut haben, dass ich da gute Entscheidungen treffe. Wobei das natürlich auch nicht alles ist. Ja, also man kann halt gute Entscheidungen treffen und trotzdem kann was passieren.
Ja.
Aber ja, zum Glück bin ich bisher davon verschont geblieben.
Würdest du im Nachhinein sagen, das erste Mal in Patagonien sein und dann relativ spontan zu entscheiden, Cerro Torre über die Westbahn zu machen, ist eine gute Entscheidung?
Naja, im Hinblick auf, mit wem ich unterwegs war, schon.
Okay. Weil da einfach viel Erfahrung mit dabei war?
Ja.
Magst du es kurz beschreiben, wie das so ablief? Weil ich weiß, ich kenne die Story jetzt, aber es klingt halt schon sehr wild, wenn man sich jetzt mal so anhört, du warst das erste Mal dann dort und eigentlich erstmal so zum quasi die ganze Gegend kennenlernen und Sachen ausprobieren und dann macht man halt mal Cerro Torre über die Westwand, wovon wahrscheinlich viele Jahre hinweg träumen und da mehrere Anläufe brauchen, bis sie überhaupt mal ein Wetterfenster haben.
Ja, also ja, die Cerro Torre Westwand hatte ich natürlich auch schon. Irgendwie Freunde von mir hatten das probiert und ja, ich kannte ein paar Leute, die das schon versucht hatten. Aber ich kannte jetzt niemanden, der das schon geschafft hatte. Und irgendwie war das für mich halt auch irgendwie so ein großer Traum, aber jetzt nichts, was so naheliegend war, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das mache ich jetzt als nächstes. Sondern es war schon eher noch was, was weit weg war für mich.
Okay.
Und genau, mein Lebensgefährte zu der Zeit, der Rollo, hatte halt den Cerro Torre schon mehrfach bestiegen und der ist halt in Argentinien aufgewachsen und war halt sein ganzes Leben, also er war zum ersten Mal in El Chaltén mit 13 und war seitdem eigentlich immer den ganzen Sommer über dort und kennt halt die Region und die Berge und das Klettern da halt, ja, besser als wahrscheinlich so ziemlich jeder andere. Und von daher jetzt in der Kombination war das jetzt keine irgendwie überstürzte Entscheidung, sondern es war halt einfach so, dass auch ein paar so jüngere Argentinier, waren halt so vier junge Argentinier, die halt auch irgendwie angefangen hatten zu klettern, schon seit längerem, war jetzt nicht irgendwie erst seit einem halben Jahr und die halt brutal stark waren und halt dann war halt das Wahnsinnswetterfenster angesagt und die hatten halt das schon länger im Auge, zur Cerro Torre Westwand zu gehen, haben gesagt, ja, komm und komm doch mit und haben da so ein bisschen auf uns eingewirkt und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir und waren dann zu sechst unterwegs insgesamt.
Und ist dann alles auch nach Plan verlaufen?
Ja, beinahe. Also wir sind durchs Torre Valley zugestiegen und es war dann aber so, dass das Wetter den ersten Tag, wo wir eigentlich klettern wollten, dann doch nicht so gut war und wir dann erstmal noch in eine Schneehöhle gegraben und haben noch einen Schlechtwettertag in der Schneehöhle ausgesessen und sind dann erst einen Tag später als geplant quasi den Cerro Torre geklettert.
Es war aber zeitlich jetzt kein Problem. Also ihr hattet quasi genügend Gutwettertage hinten raus, dass es zeitlich dann noch alles funktioniert hat.
Genau, wir hatten genügend Gutwettertage. Wir sind halt auch schon mit Absicht in ein bisschen schlechteren Wetter losgegangen, um dann halt das gute Wetter zum Klettern zu haben. Und dann war aber der Anfang dieses Wetterfensters doch etwas schlechter als ursprünglich vorhergesagt. Und so dass eben es an dem einen Tag dann nochmal geschneit hat, weshalb wir da dann nicht geklettert sind, sondern es ausgesessen haben. Nur hatte das dann zur Folge, dass wir danach nichts mehr zu essen hatten. Und wir haben dann auch nochmal eine Nacht quasi eine Seillänge unterm Gipfel biwakiert.
Okay.
Weil es Westwand, Nachmittagssonne, dann war es ziemlich warm und die Cerro Torre Westwand hat halt überall diese Schneepilze. Und ja, Schnee und Eis, wenn es warm ist, gell, verträgt sich nicht so gut, da kann dann auch mal was runterfallen. Dann haben wir halt gesagt, okay, das ist uns zu heikel, da jetzt noch ja in der Nachmittagssonne abzuseilen und haben halt da oben biwakiert, war ziemlich kalt. ohne Schlafsack. Okay. Also wir hatten einen Biwaksack und einen Kocher, haben dann die ganze Nacht immer so Wasser geschmolzen, immer wieder alle dreiviertel Stunde, um sich daran halt zu wärmen. Sind dann, sobald es quasi kalt genug war und wir wieder ein bisschen Licht hatten, sind wir dann weiter abgeseilt. Okay. Wieder zurück zu unserer Schneehöhle. Nur von da ist es dann nochmal so 45 Kilometer übers Inlandeis außenrum wieder zurück nach El Chalten. Und da hatten wir dann leider nichts mehr zu essen, weil wir halt knapp kalkuliert hatten.
Ja, dann werden 45 Kilometer schon lang.
Genau, die waren dann ziemlich lang. Wir hatten dann noch so einen Bonbon, an dem wir dann genutzt haben.
Okay, ja. Und ihr wart ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die erste Seilschaft in der Saison, oder? Also ihr musstet euch durch die Schneepilze auch noch durchgraben.
Genau.
Okay.
Und das ist ziemlich.
Das macht ja schon mal nochmal härter.
Genau, und das ist tatsächlich in der Cerro Torre Westland ein ziemlich großer Unterschied, ob man die erste Seilschaft in der Saison ist oder nicht. Weil dieser Eispilz, also gerade oben der letzte Eispilz zum Gipfel, das sind halt so volle 50 Meter, der so leicht überhängt. Und das Einfachste ist halt, weil es ist kein Eis, sondern es ist Anraum, dieser hingebappte Schnee. Und man kann es halt nicht vernünftig absichern, weil Eisschrauben nicht halten. Und deswegen ist das Sicherste, quasi unten reinzugraben in den Schnee und dann den Schnee senkrecht hochzugraben, also einen Tunnel durchzugraben. Und das ist halt uferlos anstrengend. Also wir haben da, glaube ich, 4,5 Stunden gebraucht und haben uns immer wieder abgewechselt.
Okay.
Und für die weiteren Seilschaften, wenn dann dieser Tunnel erstmal gegraben ist, formt sich da irgendwann Eis drin. Mhm. Und dann ist es erstens einfacher zu klettern und zweitens kann man es auch absichern.
Halten da dann tatsächlich Eisschrauben drin?
Ja, ja, da formt sich dann irgendwann Eis.
Okay. Und echt krass, aber so viel, dass dann Eisschrauben halten?
Ja.
Oh wow, okay. Ja gut, dann macht es ja wirklich einen brutalen Unterschied, ob man die erste Seilschaft ist oder irgendwie später in der Saison.
Ja, ja, ich glaube, die zweite Seilschaft, die hat noch kein Eis, also je nachdem, wie viel Abstand da dazwischen ist. Aber die muss halt dann nicht mehr graben. Und bei dem Graben wird man halt brutal nass, weil du, klar, du kletterst von unten senkrecht hoch und gräbst halt hoch und es fällt halt alles immer auf dich drauf, natürlich.
Mhm. Naja, hattest du da eigentlich schon irgendwie Support von irgendeiner Marke oder bist du da noch komplett frei, einfach so für dich selber unterwegs gewesen?
Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war ich bei VD. Ich hatte lange Zeit immer reines Materialsponsoring, weil ich bin selber ziemlich ehrgeizig und deswegen dachte ich, ich kann das nicht brauchen, noch so Druck von außen, von Sponsoren zu haben, wo ich jetzt das Gefühl habe, ganz egal, ob die den Druck aufbauen oder nicht, ist das halt für mich, wenn ich da jetzt Geld mit verdiene, klettern zu gehen, dann glaube ich, dachte ich, dass mich das zu sehr stressen würde.
Mhm.
Und deswegen habe ich das immer getrennt gehalten und habe das Geld mit der Bergführerei verdient und habe halt das Klettern als mein Hobby weiter betrieben. Und das war für mich auch lange Zeit ziemlich wichtig, das halt so zu halten, weil ich von mir selber schon genug Druck hatte, was schaffen zu wollen, als dass es für mich hilfreich gewesen wäre, dann noch das Gefühl zu haben, eine Gegenleistung erbringen zu müssen.
Ja, voll. Also hast du dann dir auch alle Partner dementsprechend immer ausgesucht, wo du das Gefühl hattest, hey, da, weiß nicht, sind Werte gleich oder da ist eben gar nicht mal dieser Druck da, dass von mir so und so viel erwartet wird?
Ja, ehrlich gesagt, ich war da ziemlich faul und wurde einfach gefragt. Also ich habe da nicht
großer Luxus.
Ich habe da nicht groß gesucht, sondern ja, die haben mich zu der Zeit dann gefragt und ein Freund von mir war eben auch da und hat mich dann quasi damit in das Team gebracht. Und so ist es dann später tatsächlich auch mit Patagonia gelaufen. Da habe ich dann in Chalten diejenigen kennengelernt, die damals dann das Patagonia-Athletenteam in Europa betreut hat. Und die hat mich dann mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf Patagonia.
Ja, krass. Aber dann seid ihr auch schon wirklich echt richtig, richtig lange miteinander verbandelt.
Ja.
Kurze Werbung.
Patagonia. Das ist nicht nur eine Marke für Outdoor-Bekleidung, sondern eine Bewegung mit Wurzeln im Klettersport und einem Herz für unseren Planeten. 1973 gründete Yvon Jouinard Patagonia, ursprünglich als Hersteller von Kletterhaken. Doch schon bald erkannte er, dass seine Produkte die Natur beschädigten, die er so sehr liebte. Also entwickelte er nachhaltigere Ausrüstung und legte damit den Grundstein für eine Marke, die bis heute für Umweltbewusstsein, Qualität und Verantwortung steht. Patagonia ist tief im Klettersport verwurzelt. Die Designs sind inspiriert von den Bedürfnissen der Zielgruppe. Robust, funktional und langlebig. Und sollte doch mal was kaputt gehen, greift die kompromisslose Garantie und das Produkt wird repariert oder ersetzt. Ein klares Zeichen gegen die Wegwerfmentalität. Doch das Unternehmen geht noch weiter. Denn auch die Firmenstruktur ist revolutionär. Seit 2022 gehört Patagonia nicht mehr nur einem Gründer oder Investor, sondern der Erde selbst. Die Gewinne, die nicht reinvestiert werden, fließen über das Holdfast Collective direkt in den Kampf gegen die Klimakrise. Patagonia lebt also den Wert Nachhaltigkeit, was sich auch in vielen anderen Initiativen widerspiegelt. Mit Warnwear werden gebrauchte Kleidungsstücke repariert und weiterverkauft. Ein aktiver Beitrag gegen Fast Fashion. Über Actionworks vernetzt Patagonia Menschen mit lokalen Umweltinitiativen, von Klimaschutzprojekten bis zu sozialer Gerechtigkeit. Die Plattform Our Footprint zeigt transparent, wie Patagonia seine Lieferkette verbessert, Emissionen reduziert und faire Arbeitsbedingungen schafft. Wenn du also auch noch auf der Suche nach neuen Outdoor-Produkten bist und dabei gleichzeitig Verantwortung für unseren Planeten und seine Zukunft übernehmen willst, dann schau vorbei im Patagonia Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Ich glaube, was für viele echt immer spannend ist, ist, wie so eine Zusammenarbeit abläuft. Lass uns mal kurz darüber reden. Ihr habt ja jetzt auch zusammen dieses Freewear-Kit entwickelt, um das es ja auch hier bei dem Event geht, was wir heute auch schon mit dabei hatten, um es mal auszuprobieren. Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwann kommt Patagonia auf dich zu und sagt, hey, wir hätten folgenden Plan. Wir machen jetzt so ein neues Kit, was primär fürs Messerlängenklettern ist, für wirklich anspruchsvolle Routen. Wir brauchen deinen Support. Und dann kriegst du irgendwann Prototypen, testest die und gibst Feedback? Oder wie läuft das ab? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Also es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Stadium man in den Prozess mit einbezogen wird. Mhm. Jetzt beim Freewear-Kit war ich wirklich von Anfang an dabei.
Und also noch gar keine Prototypen, einfach genau. Pläne?
Es gab auch noch keinen Plan. Ah, okay. Es gab nur die Idee. Ah, ja, okay. Und das war tatsächlich ziemlich cool. Also es gab nur die Idee, wir wollen sowas machen. Mhm. Und dann haben sie eben mich und den Josh gefragt, Josh Wharton aus den USA, der eben auch ganz viel schwere Mehrseillängen macht, ob wir da Interesse hätten mitzuarbeiten. Und da das halt genau das ist, was ich in den letzten Jahren halt hauptsächlich gemacht habe, habe ich gedacht, okay, ja, cool, habe ich Bock drauf. Und das hat dann damit angefangen, dass das Design-Team oder das Entwicklungsteam in den USA, die wollten erstmal wissen, okay, ob wir irgendeine Beispieltour ihnen nennen können, die jetzt halt diese Beschreibung trifft. Und die Beschreibung war schweres Mehrseillängenklettern in kalten Bedingungen.
Welche Tour hast du genannt?
Katzen, die auf Löcher starren an der schwarzen Wand.
Okay, ja, macht Sinn.
Das war auch genau das, wo wir halt zu der Zeit, die hatten wir zu der Zeit schon fertig eingebohrt und waren halt dran, die zu projektieren. Mhm. Und ja, die ist auf 2000 Meter, ist nordseitig. Meistens ist es da kalt, also außer es ist gerade die volle Hitzewelle und es ist schwer. Zumindest für mich ist es schwer.
Und damit eigentlich für fast jeden, ehrlicherweise.
Ja, weiß nicht, also aber genau. Jedenfalls, es hat dann damit angefangen, dass quasi das Entwicklungsteam wollte eine ganz detaillierte Beschreibung, wie das halt da aussieht, wie das mit dem jetzt in dieser Tour, wie sieht die Tour aus, wie sind die Seillängen, mit was für einer Taktik gehe ich daran, wie sieht ein Tag aus, mit wem kletter ich da, was esse ich da, was habe ich da an, wie ist das psychisch, ist das da irgendwie anstrengend psychisch, muss man sich darauf vorbereiten, wie ist die physische Vorbereitung, wie sieht so ein normaler Tag eben in dieser Tour aus.
Ja, krass.
Und wollten das halt wirklich so, ja, so komplett verstehen bis ins letzte Detail, so wie sichern wir da und irgendwelche Tricks und um sich halt so ein Bild zu machen.
Also eigentlich so, als wären sie faktisch mit dabei, bloß sie sind es halt nicht.
Genau, um halt zu verstehen, okay, was ist eigentlich die Herausforderung, der wir da begegnen? Mhm. Und dann haben sie halt für sich so identifiziert, okay, haben dann diese drei Begriffe, Rest, Move, Protect. So, das ist das, was sie aus unseren Beschreibungen mitgenommen haben. Also Rest für, okay, ich kletter so schwer. Das bedeutet halt, dass ich zwischendurch rasten muss. Ich muss halt mich ausruhen, weil die Seillängen für mich schwer sind. Egal, ob ich jetzt onsighten will, brauche ich halt eine Pause, bevor ich die nächste schwere Seillänge versuchen kann. Oder ob ich halt eine Tour projektiere und dann halt Rotpunktversuche mache in derselben Seillänge. So oder so muss ich mich zwischendurch ausruhen. Wenn es kalt ist, dann ist die Krux, dass ich dabei halt nicht zu sehr auskühle. Ich hänge halt auch am Stand oder sitze halt auf dem Porterledge. Das heißt, ich kann mich jetzt wenig bewegen. Ich kann jetzt nicht wie am Boden irgendwie rumrennen gehen, um mich warm zu halten, sondern ich hocke da halt einfach. Und wenn ich noch im Gurt sitze, dann habe ich halt noch das Problem, dass halt so die Blutzirkulation jetzt auch nicht optimal ist. Ja, das heißt, das Auskühlen ist halt echt ein Thema. Und wenn man halt zu schnell auskühlt, dann läuft man halt in die Gefahr, okay, nach 10 Minuten, okay, jetzt ist es echt unangenehm und mir ist kalt, jetzt starte ich halt wieder, aber eigentlich habe ich noch nicht genug gerastet, bevor ich wieder Vollgas geben kann. Und dann Rest, klar, ich will jetzt dann Vollgas geben, die nächste Seillänge ist richtig schwer und womöglich ist die auch lang, das heißt, es kann sein, dass ich da eine halbe Stunde drin unterwegs bin und jetzt kletter ich halt los aus diesem Rasten und Kaltsein und will jetzt aber nicht, dass nach 10 Metern ich den totalen Hitzschlag kriege, weil es ist auch ja in einer schweren Seillänge schwierig, sich auszuziehen. Ja, das heißt, das, was ich da anhab, muss also sozusagen warm genug sein, dass ich aus diesem Kalten raus starte und nicht sofort erfriere. Aber es darf halt auch nicht so sein, dass ich nach irgendwie 20 Metern einen absoluten Hitzschlag kriege, weil es halt die Hitze total am Körper hält. Und dann das nächste ist halt Protect, steht halt für Wetter. Ja, weil normalerweise gehe ich nicht schwer Meerseilengen klettern in einen totalen Schneesturm oder wenn es in Strömen regnet. Aber ich habe halt schon mal Wind oder Feuchtigkeit oder so leichten Regen oder dass beim Abseilen mal Gewitter, weil man so ein bisschen nass wird. Also das sollte es halt schon auch können. Ja, und gleichzeitig soll es halt überhaupt nicht einschränken. Also es soll halt jetzt komplette Bewegungsfreiheit liefern. Und das war dann so die Challenge. Okay, das sind die drei Begriffe, die so beschreiben, was wir eigentlich machen wollen. Aber es stand auch noch nicht fest, wie viele Teile es überhaupt werden sollen. Also es war komplett offen.
Ja, aber ich finde Challenge trifft ziemlich gut. Ich habe mich gerade in die Lage versetzt, wenn ich jetzt Produktentwickler wäre oder aus dem Design-Team und hör mir das an, was du gerade geschildert hast, dann wäre ich, glaube ich, erstmal komplett überfordert und denke mir, wie soll das bitte funktionieren? Aber, also, wir haben das Kit heute ja gesehen, also anscheinend hat es irgendwie funktioniert. Und dann geht es auch wahrscheinlich halt in die Iteration, dass man anfängt, sich mal zu überlegen, was für Teile soll so eine Kollektion überhaupt haben, wie können die ausschauen und so weiter, oder?
Genau, also ich meine, es war klar, dass es irgendwie eine Hose braucht, in der man klettert und da hatten sie auch schon... hatten sie auch schon ein paar Ideen für unterschiedliche Materialien, die wir dann ausprobiert haben. Und dann ging es halt darum, wie soll der Schnitt sein. Und dann geht es immer mehr ins Detail. Also je mehr man dann festgelegt hat, desto mehr geht es ins Detail. Dann hatten wir halt Fleece, also T-Shirts. Ja, mein Gott, da gibt es 1000, gell? Da brauche ich jetzt nichts, was irgendwie spezifisch ist für das Meerseilengenklettern. Aber jetzt beim Fleece oder bei Midlayer, sag ich mal, war es halt schon so, dass wir was wollten, was Warmes, aber was halt unglaublich atmungsaktiv ist, sodass man halt nicht dieses Hitzschlag, dieses Überhitzen-Problem hat, nachdem man irgendwie sich 10 Minuten angestrengt hat. Also das war jetzt schon gar nicht so einfach, da ein Material für zu finden und dann halt klar vom Schnitt her deswegen auch Half-Zip, damit es halt unterm Gurt jetzt keine Reißverschlüsse und sowas sind, dass halt möglichst clean unterm Gurt ist, genauso die Hose und dann auch die Houdini-Teile, die dann quasi drüber kommen, um halt diesen Wetterschutz zu liefern, weil halt das Vlies, klar, das ist super atmungsaktiv nach außen, aber da kommt halt auch Luft von außen durch. Das heißt, sobald es windig wird, wird das halt kalt. Und wenn man da aber nur eine ganz dünne Lage hat, die man halt drüber ziehen kann, dann ist das halt in der Kombi, ist das halt unglaublich warm. Ja, weil du halt auch zwei Luftschichten hast. Und das Gleiche bei der Hose. Deswegen haben wir so eine Houdini, also Windbreaker-Hose und Windbreaker-Jacke. Und ich habe den Eindruck, dass viele Kletterer das noch zu wenig nutzen, weil viele haben dann irgendwie sowas richtig Warmes oder dann drei Jacken dabei, statt halt noch irgendwie eine leichte Windhose und Jacke anzuziehen, weil das dann halt den ganzen Körper also tatsächlich deutlich wärmer hält. Und das macht halt einen Riesenunterschied, ob ich ein oder zwei Luftpolster habe. Und selbst wenn ich nur so ganz leichte Windbewegungen habe oder ganz leichte Luftbewegungen, macht das tatsächlich einen Riesenunterschied, ob ich so eine winddichte Lage drüber habe.
Ja, voll, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist irgendwie echt super spannend, das mal so zu hören, weil wenn man am Ende einfach so eine fertige Kollektion sieht, ich glaube, dann kann man nie wirklich einschätzen, wie viel Arbeit damit dahinter steckt. Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, ist die Frage, ob du die wirklich komplett frei und offen beantworten kannst, aber jetzt ist Patagonia trotzdem auch eine Marke, die extrem für Nachhaltigkeit steht. Ich kann mir vorstellen, dass man im Laufe dieses Entwicklungsprozesses manchmal vielleicht auch, vor allem bei der Materialauswahl, an den Punkt kommt, wo man sagt, hier gäbe es ein Material, das ist rein von der Funktionalität her vielleicht das Top-Material, aber es können wir einfach mit unseren Markenwerten beispielsweise Nachhaltigkeit halt nicht vertreten, weil wir können einfach nicht nur nach Funktionen gehen. Gab es manchmal so eine Challenge oder?
Ja, genau. Wir waren an dem Punkt und ja, dann ist es halt das andere Material geworden.
Okay, aber so, dass du dann trotzdem auch am Ende sagen kannst, ich stehe da 100% dahinter, dass es für dich jetzt auch in deinem Einsatz, weil am Ende, du verwendest es ja genauso, keine Abstriche hat.
Ja, also wir hatten ein Material, wo alle sofort gesagt haben, boah, das ist es, das ist geil. Aha. Und das ging dann halt genau aus diesen Gründen, die du genannt hast.
Okay, war
das,
spannend. Ich wusste nichts halt davon, nicht. Das war einfach ein Best Guess.
Gab es dann da tatsächlich einen Grund, warum Patagonia gesagt hat, nee, das können wir nicht nehmen.
Okay.
Und dann haben wir tatsächlich relativ lange rumgemacht, bis wir ein vergleichbares Material gefunden haben. Und das, was wir jetzt gefunden haben, ist ein bisschen schwerer. Also es hat einen kleinen Nachteil gegenüber dem, was wir auch vielleicht hätten nehmen können. Allerdings in puncto Funktion würde ich sagen, ist es ebenbürtig. Also ich bin mit der Funktion ziemlich zufrieden.
Ja, okay.
Und es fühlt sich zwar vielleicht, also ich rede jetzt von der Hose, habe ich nicht dazu gesagt, aber ich rede jetzt bei der Hose waren wir eben an diesem Punkt und haben jetzt das Material genommen, was auch in den Alpine Guide Pants drin ist und was halt schon auch validiert ist, wo wir schon wissen, okay, das finden die Leute gut und das funktioniert auch. Ja, weil das ist ja auch immer was, wenn du neues Material nimmst, weißt du ja nie. Vielleicht ist es irgendwie funktioniert zwar irgendwie ein Jahr lang, aber nach 3 Jahren ist es dann sofort kaputt oder was auch immer. Und von daher hat es halt schon auch einen Wert, ein Material zu benutzen, was schon viel im Einsatz war und wo man weiß, okay, das passt und da hat man keine Probleme. Und ja, es ist jetzt ein bisschen schwerer, aber in puncto Funktion ist es top, würde ich sagen.
Ja, und vor allem, wenn man überlegt, finde ich immer, was man bei solchen Routen auch an Material dabei hat, ob jetzt dann die Hose ein paar Gramm mehr wiegt.
Ja.
Sei mal dahingestellt, ob das so ins Gewicht fällt, oder?
Genau, wir reden irgendwie über 30, 40 Gramm, also ja, halbe Tafel Schokolade. Okay,
genau.
Okay, aber halbe Tafel Schokolade ist auch schön dabei zu haben, aber.
Ja, voll. Aber ich glaube, das ist was, wo man dann guten Gewissens auch so einen Kompromiss machen kann. Jetzt ist so ein Athletendasein ja schon auch echt mit super vielfältigen Aufgaben verbunden, wie jetzt so eine Kollektionsentwicklung. Es sind so diese ganz vielen verschiedenen Dinge, die du machst, auch einfach das, was dir wieder diese fehlende Routine gibt, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil du bist an sich ja Fulltime-Kletterathletin, dann machst du die Zusammenarbeit mit der Marke, du leitest immer noch den Expert-Kader der Frauen. Das ist ja auch nochmal eine Aufgabe. Also es ist plötzlich ganz, ganz viel verschiedene Themen, die da so in deinem Leben, klar, immer in diesem Kletter-Bergsport-Kontext, aber innerhalb der Bubble ist es super vielfältig.
Ich mache jetzt auch noch Kletterschuhentwicklung.
Ah, wirklich?
Ja.
Ah, okay. Spannend. Ja, spannend.
Ja, also ich brauchte es auch immer wieder was anderes zu machen. Also die Vielfältigkeit ist mir schon wichtig. Also ich bin jemand, wenn was zur Routine wird, dann wird es mir schnell langweilig und ich verliere das Interesse.
Mhm. Lass uns vielleicht so zum Abschluss mal noch kurz über den Expert-Kader sprechen, weil auch das ein super spannender Themenbereich ist. Ich glaube, es gibt genügend andere Quellen, wo man nachlesen oder nachhören kann, wie das bei dir war, selber als Teil des Expert-Kaders, quasi so die erste Frau, die ja damit aufgenommen wurde und dann war irgendwie immer auch Medieninteresse da. Mir geht es aber jetzt vor allem primär mal um deine aktuelle Funktion der Leitung. Was würdest du sagen, ist immer so dein primäres Ziel, wenn ein Kader mal sozusagen deine Talentschmiede verlassen hat? Was ist so das Wichtigste, was du den Personen da mitgeben magst, wo du sagst, hey, wenn sie das mitgenommen haben nach der Zeit, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt.
Nur eine Sache.
Nee, können auch mehrere sein. Also kann auch irgendwie ein großer Themenblock sein oder mehrere. Es ist nicht festgelegt.
Ja, also Freude an dem Ganzen zu haben. Ja, also das hört sich immer so nach Spaßveranstaltung an. Das ist es nicht. Also es ist schon so, dass da richtig Motivation und Leidensfähigkeit und alles reinfließt. Aber halt die Freude nicht zu verlieren an dem Ganzen, sondern das halt auch wirklich aus Freude zu machen und nicht aus irgendwie Leistungsdruck, weil gerade von den Leuten, die aus dem Kader kommen, die gehen ja auch oft irgendwie in Richtung professionelles Bergsteigen. Und da glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man halt da bei sich bleibt und das tut, auch wenn man irgendwie vielleicht Druck von außen hat, das tut, was einem selber irgendwie da Freude bereitet. Dann, dass sie informierte Entscheidungen treffen können. Also wir versuchen halt schon während der Kaderlaufzeit ihnen möglichst viel auch an Wissen, Hintergrundinfo jetzt in Beurteilung von Gelände, Wetter, Situationen, ihrem eigenen Klettern und so weiter mitzugeben, dass sie halt möglichst informierte Entscheidungen treffen können in dieser Unsicherheitslage, die man ja immer hat beim Bergsteigen, weil das ist einfach ein zu chaotisches System, um da eine wirklich 100% irgendwie mit Fakten abgesicherte Entscheidung zu treffen. Man muss immer Entscheidungen mit Unsicherheiten treffen, aber da halt möglichst informierte Entscheidungen treffen zu können. Das ist so das, was mir wirklich wichtig ist.
Was würdest du sagen, war so die größte Veränderung über die Jahre? Also konntest du jetzt irgendeine Veränderung feststellen? Also von so vielleicht sogar deinen aktiven Zeiten bis jetzt aktuell eher in der leitenden Funktion? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das hat sich krass verändert über diese 10, 15 Jahre?
Ja, 15 eher sogar mehr. 2003, ich war 2003 bis 2005 im Kader. Das war jetzt
gefährlich für mich gerade.
20, 22 Jahre. Also ich habe das Gefühl, ja, es hat sich alles Mögliche verändert. Also ich habe das Gefühl, dass sich so das ganze Risikoempfinden der Gesamtgesellschaft verändert hat. Also wenn ich halt schaue,
in welche Richtung?
Ja, dass alles so auf Sicherheit und sicherer Rahmen und quasi Gefahr darf es nicht geben. Also so, dass auch dieser Versuch immer stattfindet, einem das Bergsteigen halt als im sicheren Rahmen zu verkaufen, aber den gibt es halt einfach nicht beim Bergsteigen. Da gibt es keinen, also man kann das nicht sicher machen, das ist immer mit einer Unsicherheit behaftet. Und da ist halt so, ich habe das Gefühl, die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für so ein Risiko ist jetzt weniger vorhanden als vor 20 Jahren. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, das ist auch in anderen Bereichen so, wenn man so in Bezug auf Beschilderungen oder Warnungen auf Essenssachen und was weiß ich nicht. Dann das ganze Social-Media-Thema hat sich halt brutal verändert, sodass sich auch ein bisschen, also das Sponsoring hat sich dementsprechend auch verändert, während früher es eher Sport-Sponsoring war, also dass halt Athleten für ihre sportliche Leistung gefördert wurden, ist halt mittlerweile das Geschichtenerzählen extrem wichtig und es werden eher eben gute Geschichtenerzähler, Erzählerinnen als Sponsorpartner gesucht, die auch die entsprechende Zuhörerschaft haben. Und das hat sich halt stark verändert, sodass sozusagen, wenn du professionell bergsteigen willst, dann brauchst du eigentlich andere Skills als früher. Also früher musste man nur guter Bergsteiger, Bergsteigerin, Kletterin sein, also sportliche Leistung bringen. Während heutzutage musst du halt eigentlich ja präsent sein, Geschichten erzählen können und halt Zuhörer generieren. Und das ist schon ein ziemlich anderes Feld. Also das hat sich ziemlich stark verändert, würde ich sagen. Und das wirkt sich halt natürlich auch auf den Sport aus. Es gibt natürlich jetzt gar nicht so viele Leute, die den wirklich professionell betreiben können. Also es ist jetzt unrealistisch zu sagen, aus den Kadern, wo ja alle 3 Jahre quasi 12 Leute, dass die jetzt alle in Deutschland professionell bergsteigen können würden. Das geht gar nicht, das gibt der Markt gar nicht her. Aber sozusagen die Skills, die verlangt werden, die haben sich schon ganz schön verändert. Wobei wir halt im Kader immer noch Wert auf das Sportliche und das Risikomanagement legen. Und jetzt, klar, kommt da auch immer mehr von dem Geschichtenerzählen dazu. Aber unser Fokus liegt ganz klar auf dem Sportlichen und dem Risikomanagement. Sodass vielleicht heutzutage sie schlechter vorbereitet sind als früher, möglicherweise. Weiß nicht genau.
Ja, es ist super interessant. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt. Ich finde vor allem sehr, sehr interessant, dass du gesagt hast, dass die Risikobereitschaft oder der Umgang mit dem Risiko ist anders. Weil ja, so wie du es aus deinem Blickwinkel beschrieben hast, würde ich dir sogar zustimmen. Ich habe kurz gestutzt, weil ich das Gefühl habe, in meiner Social-Media-Welt, in der ich gerade bin, auch als Bergsportler, muss ich mich sehr, sehr oft ärgern über potenziell Leute, die Sachen machen, die mit einem sehr, sehr hohen Risiko verbunden sind, weil zu wenig Skills und zu wenig Vorbereitung mit reingeflossen sind, aber sie haben halt das Wissen, dass es funktioniert auf der Plattform und es wird deswegen halt gemacht und dann würde ich fast eher sagen, hat sich da die Risikobereitschaft sogar eher erhöht, um potenziell Klicks zu generieren und diese Geschichte erzählen zu können. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei da auch ganz viel unabsichtlich passiert. Also es passiert halt auch ganz viel, dass halt heutzutage sind halt, die Quellen sind halt so vielfältig. Wenn halt jemand was auf Social Media postet, dann kennst du halt ganz oft die Quelle nicht. Also klar, du siehst irgendwie den Benutzernamen, ja, aber das sagt ja noch nichts über die Person. Und wenn ich jetzt halt poste, dass ich als Nachmittagsspaziergang irgendwie oder als morgens kurz vor der Arbeit halt die Rubyhorn-Nordwand hochspaziert bin und jemand anderes denkt sich, ah ja, mache ich auch und weiß aber nichts Näheres, dann führt das halt zu einem Desaster, ja, weil man halt einfach die Informationen nicht mehr einschätzen kann, während wenn ich das halt aus einem Kletterführer habe oder irgendwie aus einem Magazin, dann weiß ich irgendwie so, was dahinter steckt und wie ich diese Quelle bewerten muss. Und heutzutage gibt es halt so viele verschiedene Quellen, dass es ganz schwierig ist, die zu beurteilen. Und ich glaube, viele von diesen risikoreichen Situationen rühren daher, dass man halt was liest, was man nicht einordnen kann und es deswegen falsch einschätzt und sich quasi unabsichtlich in so eine Risikosituation begibt. Und dann gibt es natürlich noch die Sache mit dem Geschichtenerzählen, dass halt die Geschichte wichtig ist und man sich vielleicht deswegen in eine Risikosituation begibt, um die dann erzählen zu können.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, man darf wahrscheinlich auch nicht jetzt die Persönlichkeiten vergleichen, die ich meine, mit den Personen, die beispielsweise bei dir im Kader sind. Das sind ja vom Skillset her schon mal komplett andere Grundvoraussetzungen. Ja. Also das spielt auch mit rein, klar.
Aber deswegen ist mir das so wichtig, das meinte ich mit der informierten Entscheidung. Also dass sie halt wirklich dazu in der Lage sind, auch zu hinterfragen, okay, wer schreibt das jetzt? Weil man kriegt ja seine Informationen heutzutage größtenteils von Social Media, ja. und halt zu hinterfragen, okay, wer ist das eigentlich, der schreibt, wie muss ich das jetzt bewerten, wo kann ich vielleicht noch andere Informationen herkriegen, wo ich weiß, okay, wie ich die zu bewerten habe, um halt genau nicht sich unabsichtlich einem Risiko auszusetzen. Natürlich kann man das entscheiden und sagen, okay, ich setze mich jetzt absichtlich diesem Risiko aus. Das finde ich ist was völlig anderes, als wenn man das versehentlich tut und gar nicht weiß, wo man eigentlich reinläuft. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass jetzt die Leute, die aus dem Kader kommen, dass die das entscheiden können, dass die da eine gut informierte Entscheidung treffen können. Und wenn sie sich einem Risiko aussetzen, dass sie das dann absichtlich machen und nicht versehentlich.
Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, das stimmt.
Der Wobei ich jetzt damit nicht sagen will, dass sie sich absichtlich einem Risiko aussetzen sollen.
Nein, voll. Ich glaube, das ist schon angekommen.
Ich meine, es gibt halt so manche Touren, wo du halt weißt, okay, es ist dein Traum, ich wollte schon immer diese Tour machen. Und aber, klar, keine Ahnung, da kann es halt Steinschlag geben oder was. Und dann kalkuliere ich aber, okay, wann ist die beste Tageszeit, und um da durchzukommen, und was muss ich machen, damit ich da schnell bin und möglichst kurz halt diesem Risiko ausgesetzt bin, aber dass ich halt da einfach eine informierte Entscheidung treffen kann und nicht einfach, ah ja, der und der hat gesagt und mache ich auch mal, wird schon passen.
Ja, ja, voll. Nee, ich glaube, das ist angekommen, was du meinst. Es ist einfach zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen im Endeffekt noch sind. Ich hätte eine letzte Abschlussfrage für dich, auch wenn du nicht super gerne weit vorausplanst, aber gibt es schon irgendwelche Zukunftsprojekte, über die du schon reden kannst, darfst, von denen du uns erzählen kannst?
Ja, tatsächlich.
Hey!
Ja, genau. Also ich war ja dieses Jahr in Madagaskar im Sommer, hatte ich ja erwähnt. Und Madagaskar hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Und da haben wir gleich beschlossen, da wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal hinzufahren.
Okay.
Und da was zu sanieren, weil das ist auch ganz spannend zu sehen. Also da wurde halt vor 20, 30 Jahren wurden da halt viele Routen erschlossen. Und mittlerweile fahren nicht mehr so viele Leute hin, und irgendwie fahren viele, die Leute, von denen ich mitkriege, fahren oft hin, um irgendwie noch weiter erst zu begehen. Aber es gibt tatsächlich relativ viele Routen, die jetzt halt da irgendwie 30 Jahre alt sind, wo die Bohrhaken vor sich hinrosten. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, es wäre eigentlich mal eine coole Maßnahme, da hinzufahren und jetzt halt irgendwie eine so eine Tour zu sanieren und gescheit herzurichten und die dann auch zu klettern.
Ja,
genau.
Mega.
Das ist wahrscheinlich der Plan für nächstes Jahr. Also einer der Pläne für nächstes Jahr. Mal schauen.
Sehr, sehr cool. Also dann wissen wir Bescheid. 2027 können wir alle in Madagaskar mit auf die Reisebucketlist schreiben.
Genau.
Sehr cool. Dörte, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden und transparenten Einblicke. Echt cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Das war die Interviewfolge mit Dörte Pietron. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Folge 75 mit Babsi Zangerl oder die Folge 59 mit Nazim Eschki. Beides auch wahnsinnig beeindruckende Kletterinnen mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Einfach ein bisschen runterscrollen in eurem Podcast-Feed oder nach deren Namen suchen in Zusammenhang mit Bergzeit-Podcast. Einfach in Google eingeben, dann kommen die Folgen ganz bestimmt. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns immer über Feedback. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.